Sie stören mich die Noten hier dabei. Und ja, es ist so, Advent ist eine dunkle Zeit. Gerade in unserem Breitengrad. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen helfen. Mit Lichtern, die wir anzünden. Aber trotzdem, es ist eine Zerreißprobe. Denn in der Adventszeit erleben die Menschen nicht nur äußere Dunkelheit, sondern öfters die tiefste Dunkelheit ihrer Seelen. Es gibt zunehmend Menschen, die depressiv werden. Es gibt zunehmend Menschen, die schwermütig vor sich hin leben. Und das können einige von uns auch bestätigen. Es gibt andere Zerreißproben in dieser Zeit. Denken wir an die Corona, an die ganze Arbeitsberufswelt. Denken wir an die mögliche Impfpflicht, die kommen wird. Denken wir an persönliche Schicksale. Das zerreißt uns selbst. Es zerreißt zum Teil die Familien. Es zerreißt die Gesellschaft, auch christliche Gemeinden. Adventszeit nicht nur im Kirchenjahr, aber die Zeit des Warten auf das Wiederkommen Jesu zerreißt auch Christenheit. Nicht nur, dass die Kirchen voneinander getrennt sind und es donnert da richtig und blitzt in den Beziehungen zwischen den Kirchen, innerhalb der einzelnen Gemeinden auch. Und das verspüren wir auch bei uns. Es kommt Dunkelheit, das Licht kann sich an manchen Stellen nicht durchsetzen und es zerreißt uns. Wir merken, dass wir nicht alles machen können. Auch in unserer persönlichen Beziehung zu Gott gibt es Zerreißproben und Dunkelheit. Deshalb dieses Thema. Ich liebe ein Buch, ein Büchlein kann man sagen, von Andreas Schwarz. Ich hole das Buch jedes Jahr vor dem ersten Advent heraus und lese kontinuierlich in diesem Buch. Wenn ich meinem Dunkel traue, auf der Suche nach Weihnachten. Da steht zum Beispiel ein Gedicht Gott. Ich war einsam und du hast mir meine Einsamkeit nicht genommen. Ich war verzweifelt und du hast mir meine Verzweiflung gelassen. Ich habe nicht mehr weiter gewusst und du hast mir keinen Weg aufgezeigt. Ich habe an dir gezweifelt und du hast mich zweifeln lassen. Ich habe zu dir geschrien und du hast keine Antwort gegeben. Mitten im Dunkel warst du bei mir und hast mich ausgehalten. Mitten im Dunkel hast du mich berührt und ich habe mich berühren lassen. Es ist ein Glück, wenn ein Mensch in seinen Dunkelheiten einen solchen Gott an seiner Seite weiß. Dann ist man nie alleine. Und das darf, das kann, das soll vielleicht so bei uns Christen sein. Meine Lieben, die Erfahrung der Gottesferne und die Glaubenszweifel haben die viele Menschen in der Bibel tief getroffen. Und daran erinnert uns der Predigttext, den ich gleich lesen werde. Man kann diesen Text so umschreiben: Gott, ich vermisse dich. Oder Gott, wir vermissen dich als ganzes Volk. Gott, wo bist du? Es ist ein Gebet. Es ist ein Klagepsalm innerhalb des Jesaja-Buches. Und zu dieser Lesung stehen wir jetzt auf. Ich lese aus Jesaja 63, 15 bis 64, 3 nach der Luther-Übersetzung. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deine Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Die Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führe es herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der du so wohl tust, tut, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine Spannung finden wir in diesem Gebet, in diesem Klagepsalm. Eine Spannung von Verzweiflung, tiefer Sehnsucht bis hin letztendlich zum Vertrauen. Wo gibt es so einen Gott wie dich, der so wohl tut denen, die auf ihn harren, auf ihn warten? Herr, wir bitten dich, dass du dieses alte Wort des Propheten uns im 21. Jahrhundert, heute, erschließt. Und dass du uns zeigst, was hat das mit uns zu tun. Und dass dieses dein Wort uns stärkt, tröstet, ermahnt, ermutigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, dieser Text bringt zum Ausdruck, hier geht es einem Menschen ganz schlecht. Er fühlt sich nicht nur mies, weil er vielleicht, weil sein Eis zu warm geworden ist, bei seinem Nachtisch essen. Er hat nicht irgendetwas verloren. Er vermisst hier nicht irgendetwas, sondern er vermisst Gott. Und das sagt er einfach so ungeschminkt, Gott in Form eines Gebetes. Möge uns dieser Text helfen, dass wir zu Gott zurückfinden in all unseren Zerrissenheiten, in all unseren Zerreißproben. Drei Fragen. Was bedeutet eigentlich ein adventliches Erinnern? Warum werden wir zu Ehrlichkeit aufgefordert? Und inwiefern stellt uns Advent vor eine Zerreißprobe? Das Erste. Wenn wir ganz unten sind, dann gilt zuerst, erinnere dich an Gott, dass es einen Gott gibt, dass du einen Gott hast, an den du glaubst. Eine tiefe Not wird hier in diesem Psalm herausgeschrien, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht, deine große, herzliche Barmherzigkeit? Was ist mit dieser Liebe, Gott? Was ist mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit? Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich spüre da nichts davon. Was ist mit deinen großen Verheißungen an Abraham und an Jakob? Diese Fragen hat sich kein Mensch gestellt, der nichts vom Gott weiß oder der erst auf der Suche nach einem höheres Wesen ist. Sondern diese Frage hat sich damals einer gestellt und heute stellen sich solche Fragen Menschen, die eine fromme Geschichte hinter sich haben. Die sind religiös sozialisiert, kann man so sagen. Auch als Christen. Auch Christen dürfen zweifeln. Auch Christen geraten in Dunkelheit. Und was mich an diesem Text begeistert, ist die Ehrlichkeit des Beters. Und dass er nicht nur bei dem bleibt und daran klebt, was ihn gerade so niedermacht, sondern er weiß davon, er erinnert sich, er haut sich sozusagen auf den Kopf oder die Brust und sagt, du hast doch noch einen Gott. Bleibe bei ihm. Hier fragen Menschen, die fromm sind. Die fangen nicht bei Null an, aber die sind gerade vielleicht bei Null angekommen. Und ein Neustart ist gefragt. Neustart im Glauben. Aufrichtige Frömmigkeit spiegelt immer unser momentanes Gottverhältnis. Wo stehe ich gerade jetzt im Glauben? Dass wir uns das zugestehen. Mein Glaube ist so wie Dünneis vielleicht. Es fehlt mir etwas. Es droht, dass ich einbreche. Und das ist eine Erfahrung, die uns in der Bibel begegnet. Auch wir selbst stellen vielleicht immer wieder fest, dass unser Gottesbild ganz schön abgegriffen ist. Dass die Gebete abgegriffen und zur Routine geworden sind. Und das ist keine Erfahrung, die uns in eine helle Begeisterung führt. Im Gegenteil. Stellt euch vor, wir sitzen hier in der Gemeinde, haben gerade Gebetsabend. Okay, beim Gebetsabend gibt es leider nicht so viele. Da sitzen, wenn es gut geht, 20 zusammen. Und wir beten. Oder während des Gottesdienstes, eine Gebetsgemeinschaft. Und da steht einer auf und betet, Gott, wo bist du? Was denkst du dir denn dabei? Warum zeigst du mir deine Liebe nicht? Wie würden wir reagieren? Da würde man vielleicht sagen, okay, der Mann, die Frau muss in die Seelsorge. Aber uns würden solche Gebete stören. Wieso eigentlich? Wieso lassen wir es nicht zu, dass wir das im Gebet aussprechen, was uns gerade bewegt? Warum trauen wir uns nicht zu, das Gott zu sagen? Warum lassen wir es nicht zu? Oder warum fordern wir nicht die Gemeinschaft heraus, dass sie durchaus mitbekommt, wie bescheiden mir es gerade im Glauben geht? Wo bist du? Wo bleibst du? Es ist schon ein Ausdruck des Glaubens. Und dieses aufrichtige Gebet, eine solche Klage, gehört zum Advent. Auch heute. Dass wir vor Gott so kommen, wie wir sind. Gott, ich vermisse dich. Ich vermisse meine Beziehung zu dir, die es einmal gegeben hat. Da fehlt mir etwas. Okay. Viele von uns haben den Glauben bei ihren Eltern schon gesehen. Manche gar nicht. Es wurden uns vielleicht biblische Geschichten erzählt. Noch und nöcher. Christliche Lieder gesungen. Vielleicht haben uns die Eltern gelehrt zu beten. Es wurden alte Verheißungen überliefert, wie bei diesem Beter. Und der Beter hat gehört von Abraham und von seinen Nachkommen. Er hat gehört von den ganzen Verheißungen. Und nun sitzt er in der Verbannung in Babylon. Das ganze Heiligtum, der Tempel ist kaputt. Und er weiß nicht, was noch kommen wird. Es gibt Zeiten im Glauben, in denen uns alte Geschichten erstmal nicht helfen. Es hilft uns wenig oder nicht viel, wenn wir uns daran erinnern. Damals, als ich zum Glauben kam, das war toll, da habe ich so gebetet, da dachte ich schon, die Kirche wird einstürzen. Oder da, die Gemeinde von damals, das war super, aber heute, das geht mir gegen den Strich. Das ist keine Gemeinde. Doch, das ist eine Gemeinde und das ist deine Gemeinde und die Gemeinde von damals und die Glaubenserfahrung von damals wirst du nie wieder 1:1 haben. Das gilt auszuhalten und sich zuzugestehen, auch gegenseitig. Wir brauchen Gott heute. Wir brauchen Gott in unserer gegenwärtigen Gottesbeziehung und wir brauchen seine Hilfe heute. Solche Menschen mit einer frommen Tradition hat es nicht geholfen, sich nur zu erinnern, sondern der Beter muss seinen eigenen Glauben neu finden und festmachen, noch tiefer festmachen, so wie bei einem Zelt. Man nimmt so einen Pflock, an dem das Glaubenszelt hängt und hängt irgendwie durch und steckt den Pflock weiter und haut rein, damit es wieder schön Spannung bekommt. So ähnlich verhält sich das auch mit unserem Glauben. Der Beter soll den ursprünglichen und heilvollen Zustand von Gott wiederhergestellt bekommen. Und das ist es, Advent, wir besinnen uns auf das Wesen Gottes und nicht darauf, wie schlecht es uns geht oder wie schlecht die Welt um uns herum ist. Wir besinnen uns auf Gott und ich wünsche uns, dass wir das auch tun, dass wir uns nicht auf Menschen besinnen, die uns auf die Nerven gehen und irgendwas, was wir uns noch wünschen würden, sondern auf Gott selbst. Dass wir Freude über Gott erleben, dass er da ist, auch wenn wir als sein Volk in der Dunkelheit momentan tappen. Auch wenn es gesellschaftlich so dunkel zugeht. Auch wenn die Perspektiven nicht so klar sind. Adventliches Erinnern. Das ist ein Gott, der große Dinge tut. Dass wir an ihm festhalten. Ja, unser Erlöser. Das ist dein Name von Alters her. Und die Aufgabe des Erlösers damals war den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Wir erinnern uns an unsere Gottesbeziehung, aber wir wollen Gott neu erleben. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück, um deine Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. 70 Jahre sind es geworden. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Das ist ein starker Tobak. Wenn ein frommer Jude so betet. Was ist aus mir? Was ist aus uns? Was ist aus unserem Tempel geworden? In der christlichen Tradition war die Adventszeit eine Buß- und Fastenzeit. Was hat man gemacht? Und was kann man heute auch noch machen in der Adventszeit? Man kann die Zeit nutzen, um sich selbst zu prüfen. Wo stehe ich eigentlich? Überhaupt und im Glauben. Und wir sprechen in der Adventszeit von Besinnlichkeit. Es geht darum, dass wir den Sinn des Lebens und des Glaubens finden oder neu finden. Dieser Beter fängt mit der Frage an, die wir auch oft im Herzen vielleicht haben. Warum? Warum? Wir fragen, warum lässt Gott dies oder jenes zu? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Corona? Warum müssen wir uns impfen? Und zwar noch zum dritten Mal. Warum soll möglicherweise eine Impfpflicht kommen? Und so weiter und so fort. Aber der Beter stellt diese Warum-Frage etwas anders. Er fragt das alles nicht, sondern er fragt, warum lässt Gott mich so zu, wie ich bin? Warum lässt Gott mich so zu, wie ich bin? Der sich so verhält, als ob er nicht an ihn geglaubt hätte. Warum benehme ich mich wie ein Mensch, der nicht zu Gott gehört? Der nicht zu Christus gehört? Und das ist eine bittere Einsicht. Das sind Menschen, über die Gottes Name ausgesprochen wurde und sie benehmen sich so wie die Heiden oder noch schlimmer. Die Redewendung, den Name Gottes über etwas aussprechen, bedeutet einen Herrschaftsanspruch. Früher war das so, wenn eine Stadt erobert wurde, da wurde der Name des Herrschers, zum Beispiel eines Königs, ausgerufen über die Stadt. Das hieß, diese Stadt gehört jetzt ihm. Und da hat man noch seine Fahne da gehisst über die Stadt. So ist es. Die Moslems machen das heute so, und Deutschland erlaubt das, dass sie überall dort, wo sie eine Moschee gebaut haben, damit ausrufen, unser Herrschaftsgebiet. Das hat mit dieser Tradition zu tun. Das verstehen leider heute viele Menschen nicht in Deutschland und schon gar nicht die Politiker. Die Redewendung, der Name Gottes über etwas aussprechen, bedeutet, dass da ein Herrschaftsanspruch besteht. Über uns wurde auch Gottes Name ausgesprochen. Kann sich jemand daran erinnern? Wann? Bei der Taufe. Ich taufe dich auf das Bekenntnis deines Glaubens an Jesus Christus. Taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also du stehst unter der Herrschaft Christi, ab jetzt. Und das wurde bekannt gegeben, öffentlich. Es ist publik geworden. Oder das wurde ganz frisch ausgesprochen. Wer weiß das? Wann? Heute, zu Beginn des Gottesdienstes. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Name Gottes wurde über uns ausgesprochen. Wir gehören ihm und stehen unter seiner Herrschaft. Es gibt viele solche Bibelworte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei über uns allen. Genau, so ist es. Ja, da bin ich jetzt irgendwie abgeknickt. Aber die Frage ist, benehmen wir uns auch als solche, die ihm gehören? Leben wir so? Prägt uns diese Liebe Gottes des Vaters? Bilden wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wieder? Stellen wir sie so dar? Und ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus an uns persönlich, an uns als Gemeinde sichtbar? Vergeben wir uns gegenseitig? Oder vielleicht leben wir wie Menschen, über die Gottes Name nie genannt wurde. Vielleicht benehmen sich Heiden, Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, 10-mal besser in manchen Situationen. Und warum lässt Gott sowas zu? Das ist eine Frage, die wir uns als christliche Gemeinde und als Christen heute stellen. Warum lässt Gott mich zu? Warum lässt er unsere Gemeinde zu? Warum lässt er uns so laufen? Warum vielleicht lässt er uns an die Wand laufen, damit wir merken, dass wir auf einem falschen Weg uns befinden? Damit wir eine blutige Nase kriegen und daraus lernen? Warum lässt er zu, dass wir Gedanken denken und Worte sagen, die mit Sicherheit nicht von ihm kommen, sondern von uns? Warum lässt Gott uns so zerrissen leben als Christen? Kehre zurück. Das ist die adventliche Erwartung. Gott, kehre zurück. Und das ist die Bitte, die wir im Advent immer wieder aussprechen sollten. Wir kennen das aus dem Lied, Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Geist uns für und für Leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Ja, mach hoch die Tür. Mach auf, öffne dein Herz. Das heißt für uns heute, wir beten, Gott, komm in mein Denken, in mein Reden, in mein Tun, in mein ganzes Wesen, in meine ganze Art, wie ich lebe. Lass deine Liebe und deine Freundlichkeit und deine Gnade in meinem Leben sichtbar werden und spürbar. Dein Heiliger Geist soll mich leiten und führen. Ich soll deine Gedanken denken. Advent, wir werden ehrlich vor dem kommenden Herrn. Und das Letzte. Advent als eine Zerreißprobe. Zerreißprobe ist nicht schlimm. Ihr kennt doch unsere Sehnen und Faszien im Körper, die üben sich dadurch. Durch Schwierigkeiten, durch Bewegung ist man gelenkiger. Ein Baum, wenn er durch Wind hin und her gebogen wird, wird dadurch noch stärker. Er verwurzelt sich noch stärker. Und das ist gut. Schlimmer ist, gar nichts zu tun. Oder ein Baum ohne Wind und auf einmal kommt ein richtiger Wind. Dann wird ein Baum keine Zerreißprobe bestehen. Was ist meine, was ist deine Zerreißprobe? Was ist unsere Zerreißprobe im Advent 21? Indem sich dieser Beter an seinen Gott und Herrscher, an seinen Erlöser erinnert, wird ihm seine Not und Schuld vor Augen geführt. Das wird ihm deutlich. Und er fragt sich, was zerreißt mich? Und er merkt, was ihn zerreißt. Und er sagt, mir fehlt der Erlöser. Deshalb diese Bitte, reiß doch den Himmel auf und komm herab. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Manchmal leben wir so, als ob der Himmel zugemauert wäre. Und das ist nicht gut so. Mit so einem zugenähten Himmel zu leben, als Christ. Da fehlt was Entscheidendes. Von dort kommt doch das Heil, oder besser gesagt, ist von dort gekommen. Der Messias, der Retter. Und da können wir Gott bitten, mach bitte aus dieser klitzekleinen Hoffnungsflamme ein helles, ein großes, ein wärmendes Feuer. Bring die ganze Sache wieder zum Kochen. Das mit meinem Glauben und das mit dem Glauben der Gemeinde und das in unserer Gesellschaft. Tue doch große Dinge, vielleicht größer, als wir uns vorstellen können. Komm runter, großer Gott. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmellauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Regel sind. Wer so betet, der steht auch in seiner Dunkelheit in Gottes Nähe. Wir können heute aber feststellen, dankbar feststellen, Gott hat den Himmel aufgerissen. Er hat das einmal gemacht durch Jesus Christus. Er ist zu uns gekommen, in ihm. Und dieser Jesus starb am Kreuz. In diesem Moment, in dem er starb, wurde der Vorhang im Tempel zerrissen. Bis dahin brauchte man Vermittler, um zu Gott zu kommen und zu beten. Ab jetzt nicht mehr. Seitdem steht uns der Himmel offen. Und daran glauben wir. Und wenn es uns ähnlich geht, wie diesem leidvoll bedrängten Beter damals, dann beten wir wie er. Und wir kennen das. Alles, was uns bedrängt und zerreißt, in diese eine Bitte hineinpacken. Reiß doch den Himmel auf und komm herab in meine Situation. Lass mich das bitte und dich in dieser Situation erfahren, in meiner persönlichen Not, bei meinen Fragen, in meiner Ungewissheit, in meinen Zweifeln. Und da brauchen wir nicht an die Not der ganzen Welt zu denken. Das kennen wir natürlich auch. Wir können auch an das Leiden der ganzen Schöpfung denken. Lass dir ein lernendes Herz schenken. Nämlich, dass Gott es erneuert und dass du aus den notvollen Situationen lernst, bei Gott zu bleiben. Er ist da. Auch wenn ich das momentan nicht so spüre, wie ich das schon mal gemacht habe. Er ist da. Glaube ist kein Gefühl. Es ist schön, wenn zum Glauben Gefühle kommen. Aber es muss nicht so sein. Glaube kann auch ganz schön trocken sein. Aber auch ein trockener Glaube ist besser als leere Gefühle. Fassen wir es zusammen. Erinnere dich an Gott, der alles für dich getan hat. Erinnere dich an all das, was du mit Gott erlebt habe, und sei ehrlich mit deiner Lebensgeschichte. Heute und überhaupt. Lass Gott den Himmel zerreißen und dir ein erneuertes Herz schenken. Ich möchte beten. Und im Anschluss daran stehen wir auf, und mit Maske können wir ein Lied mitsingen. Himmlischer Vater, du bist unser Gott. Du bist der Herr über alles. Du bist allmächtig. Und dein Name wurde eines Tages über uns ausgesprochen, auch heute in diesem Gottesdienst. Wir möchten von dir jeden Tag die Wahrheit lernen. Denn wie der Beter aus dem Buch Jesaja sagt, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn warten. Der auf dich wartet, der wartet nie umsonst. Und es gibt keinen Gott, der uns so wohl tut wie der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott, segne bitte heute jeden von uns. Segne uns alle und alle, die dich anrufen, die ihren Blick nach oben richten. Und lass uns bitte deine Größe, deine Gnade und deine Barmherzigkeit erfahren. In Jesu Namen. Amen.